Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagvormittag. Herzlich willkommen im Internet. Grüße nach Starnberger See, Grüße nach Florida und wo auch immer jetzt Zuschauer mit dabei sind. Alles Gute und herzliche Grüße. Vater, wir wollen beten, dass du uns Weisheit gibst und Verständnis gibst, dass wir dein Wort empfangen als Geist und Leben, dass es uns Kraft gibt und stärkt und Zuversicht in diesen Zeiten der Verunsicherung, dass wir dort auf einem Felsen stehen und dieser Fels ist unser Herr Jesus Christus. Und nichts und niemand kann uns erschüttern. Amen. Bitte klicken. Das ewige Evangelium. Wir wissen ja, dass das Evangelium in einer zukünftigen Zeit durch einen Engel verkündigt wird, der am Zenit des Himmels fliegt und dann aller Welt in der Zeit, wo das Tier aus dem Meer, also der neue politische Herrscher des neu erstandenen Römischen Reiches, sich in den Tempel setzt und anbeten lässt als Gott und der Antichrist als Messias auftritt und in dem zu der Zeit sendet Gott vor lauter Liebe und Barmherzigkeit für die Menschen, die jetzt da in der Zerreißprobe sind und lässt ihnen das ewige Evangelium verkündigen. Und das heißt, betet den an, der die ganze Welt, das ganze Universum geschaffen hat. Betet den Schöpfer an. Weil sie werden das Tier anbeten, werden das Zeichen des Tieres auf die Hand nehmen. Und dieser Engel sagt, wer das macht, der kommt ins Gericht Gottes und sie sollen es nicht machen, sondern Gott anbeten. Aber wir wollen das Evangelium, das ewige Evangelium auch in einem anderen Zusammenhang heute miteinander studieren. Gibt es Menschen, die keine Chance hatten? Was ist mit denen, die das Evangelium nie gehört haben? Sind die verdammt in die ewige Verdammnis? Haben die eigentlich je eine Chance gehabt? Die vor Jesus Christus gelebt haben und nicht zum Volk Israel gehört haben? Wie ist es mit den Nationen in den Zeiten vor Christi Geburt? Ich habe so gegliedert, eine Einleitung, einfach mal den Fokus legen auf unsere heutige Zeit, auf die Menschen in unserer Zeit, in unserer Welt. Wie empfinden die Menschen, die die Perspektive Gottes nicht haben? Also ich habe da ein Bild vor Augen, für uns als wiedergeborene Christen, als wiedergeborene Kinder Gottes, da sehen wir im Horizont ein Riesenbild. Und dieses Bild ist die Hoffnung der ewigen Herrlichkeit. Und dieses Bild am Horizont überstrahlt alles, sollte bei uns Kindern Gottes alles überstrahlen. Und auch wenn sich vor diesem Bild tägliche Herausforderungen oder Probleme dazwischen schieben, ja, dann ist das Bild im Hintergrund um so viel größer, dass dieses Problem, diese Sorge, diese Herausforderung, diese Perspektive nicht verhindern können, nicht verdecken können. Also wir haben immer im Auge den Horizont der ewigen Herrlichkeit der Gotteskindschaft. Mehr denn je fragen sich die Menschen, gerade in unserer Zeit, gibt es einen Schöpfer? Gibt es Gott? Und wenn ja, wo ist er, wenn es Gott gibt? Wo ist er? Warum entwickelt sich unsere Welt so, wie sie sich entwickelt? Warum greift Gott nicht ein? Können die Menschen Gott überhaupt erkennen, ihn kennenlernen? Welche Chancen und Möglichkeiten hat der Mensch, einen Sinn für sein Leben zu finden? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Woher komme ich, wozu bin ich und wohin gehe ich? Das fragen sich die Menschen zunehmend in unserer Zeit, in unserer Welt. Heute früh habe ich kurz mich bei meiner Nachbarin bedankt, weil ich es gehört habe im Garten. Ich war gerade auf der Terrasse, habe mich bedankt für ihre Nachfrage, telefonisch auf den Anrufbeantworter gesprochen. Wie geht's? Ist alles in Ordnung? Und ja, dann habe ich mich bedankt. Und dann hat sie halt das tägliche Lied der letzten Wochen aufgelegt. Ja, das Wetter so schlimm und alles so kreislich und kalt und bedeckt und November. Dann sage ich, ja, das stimmt, aber wenn wir nach Italien schauen, dann dürfen wir noch dankbar sein. Oh ja, das stimmt, hat sie gesagt. Dann hat sie umgeschaltet und so, Dankbarkeit ist überhaupt das Zauberwort, sagt sie dann. Also das ist so. Wir schauen nicht auf die Umstände, wir schauen nicht auf das Problem, das sich da vor dem großen Bild im Horizont hereinschiebt, sondern wir sehen immer diese Hoffnung der Herrlichkeit am Zenit, am Horizont. Wir wissen, wer wir sind und wir wissen, was auf uns wartet. Wir wissen und kennen unsere Position in Christus bei Gott. Ja, dieses wichtige Thema wollen wir anhand des Wortes Gottes studieren und Antworten finden. Gunti, ist alles in Ordnung mit der Übertragung? Passt. So, wir gliedern dieses Thema wie folgt. Das erste ist, zur Einleitung, nichts ist mehr so, wie es einmal war. Wie soll das weitergehen? Wo ist Gott und warum können wir ihn nicht sehen? Wenn es Gott gibt, warum ist er so weit weg? Wo ist Gott? Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht. Wo ist dein Gott? Warum lässt Gott dieses Leid zu in dieser Welt? Warum greift Gott nicht ein? Das kennst du bestimmt genauso wie ich, diese Fragen. Und dann, wer kann Gott finden und erkennen? So, nichts ist mehr so, wie es einmal war. Wie soll das weitergehen? Ich glaube, das, was ich hier aufgeschrieben habe, das empfinden wir alle. Das erleben wir alle persönlich. Wenn wir sensibel und aufmerksam sind, stellen wir fest, ja, spüren es persönlich. Du und ich, wir spüren es persönlich und erleben es jeden Tag. Wir befinden uns in einem drastischen Umbruch. Ich bin in der Automobilwirtschaft tätig und wir haben eine Transformation, die unvorstellbar ist. Wir haben den Switch auf die Elektromobilität. Die Verbrenner sind out. Der Zug ist abgefahren. Es ist ganz klar, es geht nur noch in Richtung Elektromobilität. Die Hersteller verändern das System von einem Fabrikatshändlersystem, wo der Händler im eigenen Auftrag und auf eigene Rechnung agiert, als freier Unternehmer und auch das Risiko trägt, ist der Switch auf den Agenten, auf das Agenturmodell. Alle Händlerverträge sind gekündigt. Die schweben irgendwo. Die mussten investieren, weil die Standards der Hersteller so hoch sind und die wissen nicht, wie es weitergeht. Die haben Millionen investiert, viele haben Millionen Schulden und haben keine Hoffnung. Also sowas von Verunsicherung. Und das ist jetzt im Automobilgeschäft, wo ich tiefen Einblick habe. Aber das ist in allen anderen Bereichen genau das Gleiche. Also scheinbar steht die ganze Welt auf dem Kopf. Und es ist keine lineare Bewegung, das ist eine dynamische Bewegung, scheint zu eskalieren, jeden Tag schlimmer zu werden. Immer schneller der Wechsel, der Wandel sich zu vollziehen. Der Mensch greift ins Leere, wo er hingreift und einen Halt sucht. Und der Mensch lenkt sich ab. Also wenn wir schauen, was da los ist auf den Straßen, wenn nur ein Brückentag ist, was dann los ist, wie die Menschen flüchten irgendwie, um abgelenkt zu sein von diesem Dilemma, von diesem Dilemma. Wenn wir sensibel und aufmerksam sind, stellen wir fest, wir spüren es persönlich, erleben es jeden Tag, wir befinden uns in einem drastischen Umbruch. Irgendwie passt alles nicht mehr. Es fühlt sich an wie ein Vakuum zwischen zwei Welten, wobei wir in die alte Welt nicht mehr zurück können. Altes Jahrtausend, da können wir nicht mehr zurück. Das ist vorbei, Vergangenheit. Wir können in der Vergangenheit nicht leben. Manche beschwören die Vergangenheit, aber das ist sinnlos. nicht mehr zurück können und die neue Welt haben wir offensichtlich noch nicht erreicht. Der Wandel ist momentan im Gange und wir sind nicht angekommen. Ich glaube, diese Welt kommt auch nie mehr an. Warum? Warum? Weil sie kein Ziel hat. Wir haben ein Ziel. Am Donnerstag waren wir auf dem Berg, der Adnan und ich, im Hinduismus, Buddhismus, da ist dann die höchste Vollkommenheit, ist dann das Ausgelöschtsein, das Nirvana, das heißt ausgelöscht. Das bedeutet also, du musst irgendwie dich höher entwickeln, wenn nicht, dann kommst du reinkarniert als Ratte oder als Wurm, bis du dann im Nirvana aufgelöst wirst, ausgelöscht. Aber wir haben einen Gott, wir haben einen persönlichen Gott, hier ist nichts unpersönlich, wir haben ein Ziel. Mose sagt, was soll ich sagen zu dem Volk Israel in Ägypten, wer mich sendet? Sagt Gott, sage ihnen, der ich bin, sendet dich. Wir haben einen persönlichen Gott, ich bin, der ich bin. Und er hat sich offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Und wir dürfen ihm immer ähnlicher werden. Wir haben einen persönlichen Ziel, gerade vor allem in Wahrheit und im Geist anzubeten. Was heißt in Wahrheit anzubeten? Ja, gemäß seinem Wort ihn anzubeten. Der Gott der islamischen Welt, der hat keinen Sohn. Der ist auch nicht die Liebe. Die wissen auch nicht, egal wie ich gelebt habe, wie wird es sein am Tag des Gerichtes. Er wird souverän entscheiden. Du gehst in die Herrlichkeit, du gehst in die Verdammnis. Aber wir haben einen persönlichen Gott. Wir haben eine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Wir wissen, wo unser Ziel ist. Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit am Horizont. Denk immer dran, dieses Riesenbild im Zenit, im Hintergrund. Und egal, welche Probleme sich dazwischen schieben, du hast diese Perspektive der Herrlichkeit, der ewigen Herrlichkeit. Was können Menschen mir tun? In allen Lebensbereichen sind wir durch fundamentale Veränderungen herausgefordert, die uns treffen und betreffen. Die Menschen wissen nimmer, wohin, wenn du nicht diesen Fels an Jesus Christus hast, auf dem du stehst. Dann bist du ausgehebelt, du schwebst irgendwo. Du weißt nicht mehr, wo du dich festhalten kannst. Was haben die Menschen noch? Ja, irgendwie sich verlieren in irgendwelchen Reisen, in irgendwelchen Zielen, in irgendwelchen Karrieren, in irgendwelchen finanziellen Dingen. Aber sie haben keine Hoffnung auf die Ewigkeit. Aber wir haben eine starke Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Ob es um unsere persönliche Situation oder um unsere Arbeit, um die Gesellschaft, die Politik, die Bildung, die Umwelt oder schließlich gar um den Sinn des Lebens geht. Wenn ich schaue in den sozialen Medien, Habeck jeden Tag mindestens 10-mal sofort der Rücktritt und so weiter und so fort. Also, überall beginnt es zu bröckeln und wir merken, dass wir uns offensichtlich in einer Veränderung nie gekannter und unfassbarer, ja bisher unvorstellbarer Tragweite befinden. Ich höre viele ältere Menschen, die sagen, Gott sei Dank habe ich das alles hinter mir. Ja, und wenn ich an meine Kinder und Enkelkinder denke, sagen die dann, oh mein, die sind nur zu bedauern. Nein, das dürfen wir nicht sagen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir wissen ja, wir werden gleich darauf kommen, Gott hat uns ja offenbart, wohin diese Welt geht. Diese Welt geht dem Gericht entgegen. Und das ist eine dynamische Bewegung, das eskaliert jeden Tag mehr und es wird jeden Tag immer schlimmer. Glaubt doch ja nicht, dass es besser wird. Es wird nicht besser. Das Wort Gottes sagt, es wird schlimmer. Und wir wissen es, aber wir halten fest an dieser Hoffnung der Herrlichkeit, die am Horizont auf uns wartet. Letztes Mal habe ich gehört, wie weit der Mensch schauen kann am Horizont. Bis der Horizont dann, weil er ja Kugel ist, die Welt der Kugel ist, wie weit denkst du, dass der Mensch schauen kann? Das wusste ich selber auch nicht. 3, noch was Kilometer. Dann sieht der Mensch nichts mehr, weil das hinter der Rundung dann sich versteckt. Überall beginnt es zu bröckeln und wir merken, dass wir uns offensichtlich in einer Veränderung nie gekannter und unfassbarer, ja bisher unvorstellbarer Tragweite befinden. Die Menschen unserer Zeit stellen sich die Frage, wie sie einen sinnvollen Platz für sich selbst und ihr Tun finden können. Sie suchen nach einem Halt in einer Welt, die das Gleichgewicht verloren hat und wankt. Gott sagt uns in seinem Wort, dass er diese Welt würde durch seinen Sohn zusammenrollen wie ein Gewand. Und sie wird mit Krachen vergehen. Ja, die ganzen Umweltschützer, wir wissen, Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und bis es soweit ist, herrscht der Sohn Gottes auf Erden, 1000 Jahre. Also diese Kiste wird mindestens 1000 Jahre halten, mach dich doch nicht verrückt. Klar, geh verantwortlich um mit deiner Umwelt, aber mach dich doch nicht verrückt. Mindestens 1000 Jahre hält diese Erde noch. Und dann macht Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel. Was hast du für eine Sorge, für ein Problem für deine Kinder? Sei doch zuversichtlich, vermittle ihnen Hoffnung, Perspektive. Und das gibt Kraft fürs Leben. Was funktioniert noch und was muss grundsätzlich anders gestaltet werden? Was macht überhaupt noch Sinn und welche Perspektive ergibt sich? Jeder spürt, dass das Warten auf bessere Zeiten keinen Sinn mehr macht und fragt sich, wohin die Reise geht und was jeder Einzelne tun kann, um diese Welt und die eigenen Umstände so zu gestalten, dass es eine lebenswerte Zukunft gibt, dass es eine bessere Welt wird. Aber Gott sagt, diese Welt wird nicht besser. Diese Welt wird nicht besser. Versucht doch nicht, diese Welt zu transformieren. Die geht dem Gericht entgegen. Gott hat diese Welt aufgegeben. Und ruft jetzt Kinder heraus. Diese Welt ist nicht zu transformieren. Wenn der König wiederkommt, dann wird er aufräumen. Dann wird er das 1000-jährige Friedensreich Gottes auf Erden vorbereiten. Aber bis dahin wird es immer schlimmer. Und verzweifle doch nicht. Schau auf das Bild im Hintergrund. Die zukünftige Hoffnung der Herrlichkeit. Da steht drauf, Hoffnung der Herrlichkeit. Schau auf dieses Bild. Schau auf Gott. Dabei macht sich eine erschreckende Hilflosigkeit breit, die überall, wo sie versucht, einen Halt zu finden, ins Leere greift. Und dann erwarten Menschen von anderen Menschen, dass die ihrem Leben Sinn geben, dass die für mich leben. Das kann der Mensch nicht. Den Sinn kann dir nur Gott geben, nicht dein Ehepartner, nicht deine Geschwister. Den Sinn kann dir nur Gott geben. Überfordere doch deinen Ehepartner nicht, der kann dir den Sinn nicht geben. Wie könnte man sich und sein Tun neu definieren und ausrichten, Geschwister, ohne die Hoffnung der Herrlichkeit, ohne die Wahrheit zu kennen, den Schöpfer zu kennen, ist es ein elendes Leben. Ja, wir können uns ablenken, wir können uns beschäftigen, mit welchen Dingen auch immer, aber in dem Moment, wo du zur Ruhe kommst, merkst du, was ist der Sinn von dem Ganzen? Du stellst dir Fragen. Was ist der Sinn von dem Ganzen? Wofür? Persönlich. Es geht um dich persönlich. In der Familie und Gesellschaft. Im Beruf. Ja, im täglichen Leben und dem gesamten Spektrum der Möglichkeiten des eigenen Wirkungsfeldes. Was kann ich tun, dass diese Welt besser wird? Du kannst nichts tun. Du kannst nur in deinem persönlichen Einflussbereich kannst du Hoffnung und Liebe weitergeben. Aber diese Welt wirst du nicht transformieren. Weil der Gott dieser Welt ist der Teufel. Und wir wissen, wenn wir Daniel lesen, in Daniel 10, wissen wir, wird uns kurz ein Einblick gegeben in die Geisterwelt. Und da wird dem Daniel berichtet von einem Engel, der sagt, ja, er wollte vor 3 Wochen schon kommen, Gott hat ihn gesandt, wo er begonnen hat zu beten, hat Gott ihn schon gesandt. Aber der Fürst von Persien, ein Engelfürst in der Finsternis, hat ihm widerstanden, hat ihn aufgehalten und hat gekämpft. Aber dann sagt er, ist mir Michael, euer Fürst, zu Hilfe gekommen und jetzt bin ich da. Also wir wissen, dass in den geistlichen Welten der Teufel und seine Fürsten herrschen. Mit den Millionen von Dämonen. Das ist, was diese Welt regiert und herrscht. Es ist wie ein Schachbrett. Da ist ein Schachbrett und da stehen die Mächtigen dieser Welt, ihre Figuren, aber oben drüber ist nochmal ein Schachbrett. Unsichtbar. Da wird wirklich werden die Figuren verschoben. Das geistliche Schachbrett. Aber über allem ist Gott. Und er wird dieser geistlichen Finsternis ein Ende machen. Wir lesen in Offenbarung, dass der Satan von Michael, der gegen ihn und seine Engel kämpft, und der Teufel hat nicht gewonnen, der Drache mit seinen Engeln, und er wird aus dem Himmel geworfen. Momentan hat er noch Zugang zu Gott. Er ist zwar, hat seine Wohnung nicht mehr im Himmel, aber er hat noch Zugang zum Thron Gottes. Aber der Tag ist nahe, wo er keinen Zugang mehr hat zu Gott, wo er uns nicht mehr verklagen kann, weil wir im Himmel sind. Der Verkläger der Brüder wird auf die Erde geworfen, weil wir im Himmel sind. So, wo ist Gott und warum können wir ihn nicht sehen? Gott lebt in einem unzugänglichen Licht und kein Mensch hat ihn je gesehen, noch kann ihn sehen. Bitte in dem Zusammenhang, wir wissen, dass Gott, wenn das tausendjährige Friedensreich vorbei ist und dieses Universum zusammengerollt wird wie ein Mantel und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, dass Gott auf die Erde kommt und mitten unter uns wohnt. Wir wissen, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Aber kein Mensch in diesem sündigen Fleisch hat ihn je gesehen, noch kann ihn sehen. Er würde es sofort vergehen vor dem heiligen Gott. Erst wenn wir verwandelt sind, können wir vor das Angesicht Gottes treten, vorher nicht. Also hier nicht verunsichern lassen, wir werden den Vater schauen. Wir gehören zur Familie des Vaters. Wir sitzen am Tisch des Vaters. Nicht verunsichern lassen durch solche Stellen. Ja. 1. Timotheus 6, 13, ich gebiete dir, also Paulus gebietet dem Timotheus. Er sagt nicht, ich empfehle dir, ich gebiete dir. Vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also es geht darum, das Gebot, das Wort Gottes, untadelig, unbefleckt zu bewahren, in Reinheit zu bewahren, das Glaubensgut, das ist das Wort Gottes. Bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, und da ist nicht die Wiederkunft zum Gericht gemeint, sondern zur Entrückung, dass er uns in das Haus des Vaters holt. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Hier ist vom Vater die Rede. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater. Gott hält sein Angesicht vor denen verborgen, deren Herz verstockt ist und die ihre Schuld nicht einsehen wollen. Ja, war mal auf dem Farmpoint-Gipfel und haben wir einen getroffen, der oben schon auf der Bank gehockt ist, und dann haben wir gebetet und habe ihn gefragt, an was er glaubt. Er sagt, auf jeden Fall nicht, dass ich mich vor irgendeinen hinknie. Auf gar keinen Fall. Ja, okay. Sie wollen ihre Schuld nicht einsehen. Der Mensch lehnt ab, dass er ein verlorener, elender Sünder ist. Das lehnt der Mensch ab. Nein, ich bin Humanist, ich bin gut. Edel, hilfreich und gut. Ja, okay. Gott hält sein Angesicht vor denen verborgen, deren Herz verstockt ist und die ihre Schuld nicht einsehen wollen. Ja, die sich selbst zum Maßstab machen und einen Schöpfer und Gott ablehnen, weil sie nicht wollen, dass sie sich diesem Gott und Schöpfer unterordnen und ihm gehorsam sein sollen. Das lehnt der Mensch ab. Rebellion im Herzen der Menschen. Woher kam diese Rebellion? Vom Teufel. Und so sind wir Kinder der Finsternis und haben die Rebellion gegen Gott in unserem Herzen. Deshalb schrieb der Prophet Jesaja seiner Generation Folgendes. Jesaja 64, 6, und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufraffte, an dir festzuhalten, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen. Gott verbirgt das Angesicht vor denen, die in Rebellion ihn nicht anerkennen wollen und uns preisgegeben hast wegen unserer Sünden. Wer kann Gott finden und erkennen? Wir haben gerade gesehen, dass Gott im Verborgenen wohnt und sich denen, die ein verstocktes Herz haben, nicht zu erkennen gibt. Der Mensch kann nicht, warum? Weil er eh nicht will und weil Gott den Menschen kennt. Das Anfang und das Ende. Weil Gott die Voraussicht hat, aus dem Grunde weiß er auch, wer die Gnade annehmen wird und wer nicht. Dazu ein sehr ermutigendes Wort an alle, die Gott suchen. Weil sie erkennen, dass sie Sünder und verloren sind und die Wahrheit lieben. Vielleicht denkst du, ja, wenn Gott mich so liebt, warum habe ich so große Probleme? Die Schrift sagt uns im Brief an Laodicea, sagt der Herr Jesus, alle, die ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Alle, die ich lieb habe. So wie ein Vater, der seine Kinder liebt, der gibt ihnen Weisung, der gibt ihnen Korrektur. Und je mehr wir einen Menschen lieben, je mehr wir einen Menschen lieben, umso mehr sind wir bereit, ihm Korrektur zu geben. Wenn mir der Mensch wurscht ist, dann soll er doch machen, was er will. Aber weil ich ihn liebe, gebe ich ihm Korrektur. Und das ist wichtig, dass wir unseren Kindern, unseren Freunden, unseren Bekannten, Verwandten sagen, weil ich dich liebe, sage ich dir, dies und das ist aus meiner Sicht nicht okay. Weil ich dich liebe. Liebe gibt Korrektur. Liebe gibt auch Ermutigung. Aber auch Korrektur. 1. Korinther 2,9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und es in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Denk wieder an das Bild zukünftige Herrlichkeit am Horizont. Dieses Riesenziel, das wir vor Augen haben und das von nichts und niemand verdeckt werden kann. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Uns hat es Gott offenbart. Dieses Geheimnis, das seit Generationen, allen Generationen verborgen war. Uns hat es Gott offenbart. Weil er deinen und meinen Namen in jetziger Zeit der Gemeinde schon vor Grundlegung der Welt eingeschrieben hat ins Buch des Lebens. Berufen und auserwählt hat, bevor er diese Welt geschaffen hat durch seinen Sohn, bevor er die Menschen geschaffen hat. Es gibt eine andere Sorte von Menschen, Gottes irdisches Volk, das lesen wir im Wort Gottes, die sind von Grundlegung der Welt an eingeschrieben, von Grundlegung der Welt an. Aber wir sind vor Grundlegung der Welt, wo Gott nur den Christus, den Sohn, in Existenz gebracht hat. Da hat er uns bereits mit ihm, damit wir seine Brüder sein sollen. Bereits berufen und auserwählt. Geschwister, was für eine Offenbarung. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 1. Korinther 2,11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Was im Sergio ist, kann ich nur ahnen, vermuten. Wissen tut es nur der Sergio. Er weiß, was in ihm ist. Und die Katharina und der Hannes und der Gunti. Ich kann es nur erahnen, anhand ihres Verhaltens, ihrer Worte. Aber wirklich wissen, was in ihnen ist, der Gunti, weiß nur er. Übrigens, dein Gesang vorhin habe ich ihn dann durchgehört, der war schön. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Kein Mensch weiß, was in Gott ist, wenn es ihm der Geist Gottes nicht offenbart. Keiner. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wir wissen es, weil Gott es uns offenbart hat. Wie offenbart sich Gott durch seinen Geist? Ja, durch mystische Erscheinungen. Nein, indem er uns hilft, die Botschaft Gottes an uns, sein Wort, die Bibel zu verstehen und daran zu glauben und schließlich diesem Wort Gottes gehorsam zu sein. Da hilft uns der Heilige Geist. A, das Wort zu verstehen, zu begreifen und dann auch gehorsam zu sein diesem Wort. Da hilft uns der Geist Gottes. Er ist die Kraft in uns. Und Der Herr Jesus tritt täglich für uns, für dich und für mich als hoher Priester am Thron Gottes für uns ein. Der Verkläger ist da. Satan, der Ankläger, heißt es. Der Staatsanwalt. Aber der Herr Jesus ist ein Verteidiger. Und der Satan, der bringt wahre Dinge vor den Thron Gottes und nicht so wahre Dinge über dich vor den Thron Gottes. Aber wir haben einen Verteidiger, Jesus Christus, unser hoher Priester, der für uns eintritt am Thron Gottes. Und noch hat der Satan Zugang zum Thron Gottes, noch nicht mehr lange. Aber momentan verklagt er dich und mich. Und wir müssen aufpassen, er beobachtet. Ja. Und dann kommt er zu Gott und sagt, da hast du gesehen, was die Katharina gestern gesagt hat. Oh. Und der Herr Jesus wird sagen, Vater, die Katharina hat Buße getan. Anschließend, 45 Minuten später, hat sie Buße getan. Und dann bist du freigesprochen. Aus Liebe, nicht aus Zwang. Gott möchte, dass wir aus Liebe gehorsam sind. Und nicht, weil wir Angst vor der Hölle haben, sondern weil wir ihn lieben. Weil wir aus Liebe zu unserem Vater gehorsam sein wollen. Jetzt fragt sich mancher, und das ist sehr oft der Fall, wie wir alle aus Erfahrung wissen, was denn mit denen sei, die die Bibel nicht haben und das Evangelium des Christus nie gehört haben. Gott, was ist mit denen? Haben die überhaupt eine Chance, Gott zu finden und ihn zu erkennen? Dazu wollen wir lesen, was Gottes Wort zu diesem Thema sagt. Wer kann Gott finden und erkennen? Gott offenbart sich in der Schöpfung. Römer 1,19, weil das von Gott erkennbar ist. Was ist von Gott erkennbar? Kein Mensch hat Gott je gesehen. Aber wie können wir Gott erkennen? Den Schöpfer, ja klar, in der Schöpfung. Den Radlbauer erkennst du an dem Radl, das da steht. Der hat ein Radl gebaut. Und an der Schöpfung erkennst du den Schöpfer. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Gott hat uns einen Verstand gegeben und ein Gewissen gegeben. Seit der Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen können wir unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Seitdem haben wir ein funktionierendes Gewissen. Und Gott hat die Ewigkeit in das Herz eines Menschen gelegt, in jedes Herz. Man hat also Völker entdeckt im 19. Jahrhundert, zu denen nie ein Missionar gekommen ist. Aber die wussten, es gibt einen Schöpfer. Die wussten das. Die Missionare in Afrika mussten denen nicht sagen, es gibt einen Schöpfer. Das wussten die. Das hat Gott in das Herz gelegt. Sie wussten auch, dass der Mensch von Gott durch Sünde getrennt wird. Aber sie wussten nicht, was die Lösung für die Sünde ist, Jesus Christus. Das wussten die nicht. Das mussten die Missionare bringen. Aber alles andere haben die gewusst. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Jeder Mensch kann Gott erkennen in dem Gemachten, in der Schöpfung. Kann jeder Mensch mit seiner Vernunft den Schöpfer erkennen. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Gott, ich habe nie was von dem Evangelium Christi gehört. Du hast keine Entschuldigung. Das sehen wir gleich, damit sie keine Entschuldigung haben. Aber der Großteil der Menschen lehnt Gott ab. Und es ist jetzt interessant, was Gott darüber schreibt. Wir sehen im Folgenden klar und eindeutig, dass die Menschen durch die Schöpfung Gott zu jeder Zeit erkennen konnten, ihn aber ablehnten und ihr Herz verfinstert wurde, was so viel bedeutet, wie ein verstocktes Herz zu haben. Das ist jedem Menschen klar. Der Mensch hat einen Verstand. Es ist ihm klar, wenn die Schöpfung einen Schöpfer hat und er selbst auch einen Schöpfer hat, dann ist er diesem Schöpfer gegenüber verantwortlich. Jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden kommt vom Vater im Himmel. Das weiß der Mensch intuitiv, das musst du ihm nicht sagen. Wenn ich ein Geschöpf bin, dann bin ich meinem Schöpfer irgendwann verantwortlich. Und das lehnt der Mensch ab in seiner Rebellion. Weil der Teufel hat keinen Gott über sich geduldet. Übrigens, hast du schon mal gelesen, Throne, Und wenn du Throne liest, das ist ein interessantes Wort, da geht es um die Thronengel. Luzifer war einer der Thronengel. Wir lesen von den 4 Thronengeln, die unmittelbar am Thron Gottes sind und die Heiligkeit Gottes verteidigen. Und Satan war einer dieser Thronengel. Throne. Alles ist durch Christus geschaffen. Zion ist Throne. Wenn du das wieder liest, jetzt verstehst du das, was da gemeint ist. Er war ein Thronengel. Am nächsten zu Gott. Weil die Thronengel sind unmittelbar um den Thron Gottes herum. Und er war ein Thronengel. Und er wollte keinen Gott über sich akzeptieren. Und so ist der Mensch. Er möchte keinen Gott über sich akzeptieren. Er selbst ist der Maßstab und die letzte Instanz. Und das ist, was Gott hier schreibt. Das werden wir gleich sehen. Ihn aber ablehnten und ihr Herz verfinstert wurde, was so viel bedeutet, wie ein verstocktes Herz zu haben. Schau mal, Römer 1, 21, weil sie Gott kannten. Sie kannten Gott. In der Schöpfung hat der Mensch den Schöpfer erkannt. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. In Rebellion haben sie ihn abgelehnt und haben sich selber Geschichten ausgedacht, Urknall und so weiter. Sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, da haben wir es. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Wo ich das ausgearbeitet habe, habe ich an die Prozessionen der katholischen Kirche gedacht, wo dann ein Stück Teig angebetet wird. Götzendienst in höchster Vollendung. Ein Stück Teig wird angebetet in der Monstranz. Und die opfern auch Jesus Christus. Ich war Ministrant und da haben wir bei der Wandlung immer besondere Wandlungsgebete gesprochen. Und da wird dann der Wein und das Brot umgewandelt in den Leib und das Blut Christi. Die kreuzigen Jesus Christus bei jedem Gottesdienst. Aber ein für alle Mal hat er sein Opfer gebracht. Das ist Götzendienst. Und dann steht noch, auch in der katholischen Bibel steht drin, sie verbieten zu heiraten. Und da steht dann drin, es sind Lehren von Dämonen. Und was durch dieses Verbot der Heirat entsteht, das hören wir jeden Tag in den Nachrichten. Das Resultat dieser Rebellion und Verstockung. Dazu lesen wir in den nächsten Versen, Römer 1, 24. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt, und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Da wird das Geschöpf angebetet. Wir haben gebetet zu allen Heiligen. Wir haben die Heiligen angerufen. Wir haben gebetet zur Mutter Gottes. Und so weiter. Also da wird das Geschöpf verehrt. Und da spricht dann der Papst Menschen heilig. Das kann doch nur Gott. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt. Also Homosexualität ist nicht angeboren. Wollust, Sünde. Das ist die Konsequenz der Gottesverachtung. Sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt. Du musst denen bedauern, du musst ihnen sagen, du in Wollust sündigst du gegen Gott, gegen den Schöpfer. Indem sie Männer mit Männer Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn an ihrer Verehrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten. Gott sagt, haben wir vorhin gelesen im Römerbrief, auch Kapitel 1, weil sie Gott kannten, ihm aber nicht die Ehre gaben und ihn als Gott anerkannten. Weil sie es nicht für gut fanden, sie haben Gott erkannt in der Schöpfung. Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit, und jetzt kommt, jetzt wird dieser, der Mensch beschrieben in der heutigen Zeit. Jetzt wird der Mensch beschrieben, wie er in der Nachfolge Satans sich gibt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe. Ja, werden dann Babys ausgesetzt. Das würde ein Vogel nie machen, dass er seine Eier oder Geschlüpften aussetzt. Der Mensch macht es. Natürliche Liebe. Gott hat die natürliche Liebe in das Herz eines jeden Wesens gelegt. Jedes Tier, jeder Mensch hat eine natürliche Liebe. Aber der Mensch degeneriert dermaßen, ja. Unbarmherzige, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Aber nicht nur an der Schöpfung kann der Mensch den Schöpfer erkennen. Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt und ihnen ein Gewissen gegeben, um ihn zu erkennen. Also Gott gibt jedem Menschen, der noch nie was vom Evangelium gehört hat, der nie eine Bibel gesehen hat, er gibt ihm zwei Anhaltspunkte für seine Existenz, die Schöpfung und sein Gewissen. Und so hat kein Mensch eine Entschuldigung. Römer 2,11, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott, ob der jetzt zum irdischen Volk Gottes gehört hat, ein Israelit war, oder ein Heide aus den Nationen. Gott macht keine Unterschiede. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, die also nicht unter dem jüdischen Gesetz waren, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Also muss sich kein Israelit denken, ich bin besser dran. Er ist besser dran, weil er die Wortoffenbarung hat von Gott. Aber wenn er dem Wort nicht gehorsam ist, ist er nicht besser dran, als wie der Heide aus den Nationen, der Gott abgelehnt hat. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, ja, nur Israel hat das Gesetz vom Sinai gehabt, die Nationen nicht, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Wieso? Ihr Gewissen bezeugt es ihnen. Das war falsch. Das war falsch. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt. Und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also du musst nimmer Gott fragen, Gott, was ist mit denen, die das Evangelium nicht gehört haben, die keine Bibel haben, wo kein Missionar hingekommen ist. Ja, Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Keiner hat eine Entschuldigung. Keiner. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Also die Offenbarung Gottes an die Menschen hat aus meiner Sicht drei Stufen. Das erste ist die Schöpfung und das Gewissen. Das zweite ist, dass jemand kommt, ein Missionar, und ihm von Gott erzählt. Und was die wirklich hören müssen, ist, dass ihre Schuld vergeben ist durch Jesus Christus. Das ist, was die hören müssen. Und schließlich dann die Erkenntnis im geschriebenen Wort Gottes. Das ist das Vollkommene, dass sie das Wort Gottes haben, dass sie den Ratschluss Gottes kennen durch das geschriebene Wort. So ist die Offenbarung Gottes an uns Menschen vollzogen worden. Schöpfung, Gewissen, Missionare oder Botschaften und dann schließlich das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes oder Ratschluss Gottes für jeden offenbart ist. Zum Schluss. Wir als Kinder Gottes haben einen festen Halt in Christus Jesus, unserem Herrn, und wissen, dass alles, was in unserer Zeit passiert, passieren muss. Wir sind nicht verunsichert oder gar ausgehebelt. Wir wissen, Gott sagt es voraus in seinem Wort, es muss so geschehen. Die Menschen fallen mehr und mehr von Gott ab. Der Teufel hat mehr und mehr Zugriff auf die Menschen. Der Teufel hat mehr und mehr Einfluss auf diese Welt. Warum? Weil Gott diese Welt aufgegeben hat. Warum hat er sie aufgegeben? Weil Gott diese Welt, die Verwaltung und das Management dieser Welt dem Menschen übergeben hat. Und der Mensch hat in Rebellion gegen Gott dieses Vorrecht an den Teufel abgegeben. Und jetzt ist der Teufel der Fürst und Gott dieser Welt. So, und diese Welt überlässt Gott dem Teufel und auch die Menschen. Aber er gibt jedem Menschen die Chance, die Wahrheit zu erkennen und herauszukommen aus diesem System und sich retten zu lassen. Wir als Kinder Gottes haben einen festen Halt in Christus Jesus, unserem Herrn, und wissen, dass alles, was in unserer Zeit passiert, passieren muss. Wir stellen Gott keine Fragen. Warum Gott? Wenn du eine Frage hast, dann frag maximal, wozu Gott? Was darf ich lernen in den Umständen, in denen ich mich befinde? Aber nicht warum. Warum ist klar. Durch sein Wort und mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir diese Weltzeiten genau einschätzen. Wir wissen ganz genau, wo diese Welt sich befindet. Wir wissen es. Gott hat es uns offenbart und sein Geist bezeugt es uns. Und haben die frohe Zuversicht und den begründeten Zukunftsmut durch die lebendige Hoffnung, die uns unser himmlischer Vater durch sein Wort gibt in unseren Herzen. Und hoffentlich, Geschwister, sind wir eine Ermutigung für die Menschen in dieser Welt, die nach Halt suchen und ins Leere greifen. Hoffentlich können wir ihnen Perspektive zeigen. Frohe Zuversicht und begründeten Zukunftsmut. Und das ist, was unsere Aufgabe ist in dieser Welt. Dass wir auf dem Felsen Christus stehen. Und nichts kann uns dort wegreißen. Nur wir selber können runterspringen, aber nichts und niemand. Epheser 3,14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Reichtum seiner Herrlichkeit. Denk an den Hoffnung der Herrlichkeit, das große Ziel am Horizont. Denk immer dran. Gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Hoffentlich hast du frohe Zuversicht und begründeten Zukunftsmut. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm, Gott, dem Vater, sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, schön, dass wir Gottes Wort haben, schön, dass wir den Heiligen Geist haben, schön, dass wir einander haben. Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Ratschluss so wunderbar offenbart hast. Und wir können das gar nicht hoch genug einschätzen, was du uns alles an Offenbarungslicht geschenkt hast. Vater, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Auf Wiederschauen im Netz und dann bis nächsten Sonntag. Servus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.